Vier Damen und vier Herren kämpfen noch um den Roland-Garros-Titel und die Halbfinalduelle versprechen wirklich allergrößte Spannung. Unter anderem über diese sprechen wir in der heutigen Crosscourt-Folge. Wir schauen uns aber auch die größten Sorgenkinder an, diskutieren Streitpunkte wie das Pariser Publikum, denn da habe ich vor Ort auch einige Erfahrungen gemacht. Und mit dabei ist auch wieder mein Co-Host Dennis Heinemann, der vergangene Wochen ja viele Partien für Eurosport kommentiert hat. Bevor wir zu den Halbfinalisten kommen, kurz allgemein gefragt, Dennis, wie gefällt dir bisher diese erste Ausgabe der French Open ohne Roger Federer oder Rafael Nadal seit 1998? Allein bei den Herren gab es ja in der ersten Runde 21 Fünfsatzmatches, was ein Rekord in der Open-Ära darstellt.
1998, da war ich 9 Jahre alt. Wahnsinn, wenn man das so hört. Hallo Stefan, ich hoffe, du bist gut wieder zu Hause angekommen, sage ich mal. Ich bin auch wieder da nach 9 Tagen Kommentar Eurosport. Hat wieder großen Spaß gemacht und ich finde, ja, also klar, wenn man sich das so vor Augen führt, Federer, Nadal seit 98 nicht mehr. Oder das erste Mal, dass sie nicht mehr dabei sind, das ist natürlich schon irgendwie auch schade. Und ja, ich habe mich dann auch so gefragt, ja, vermisse ich das jetzt irgendwie und so? Nadal gerade vorher so diese Geschichte, als die aufgeploppt ist, dachte ich, ja klar, vermisst man das und man will das ja auch sehen. Aber da sind so viele Sachen wieder passiert, rechts und links. Und du hast es ja gerade schon gesagt, über 20 Fünfsatzmatches in der ersten Runde bei den Herren und also viele kleine Geschichten um das Turnier drumherum. Die Berichterstattung gibt natürlich auch immer ganz viel her, was wir da auch teilweise in den Pausen so für Zusatzcontent immer noch so reingespielt bekommen, den wir kommentieren sollen und irgendwie, weiß ich nicht, das Turnier hat wahnsinnig viel zu bieten. Publikum, kommen wir nochmal später zu, Wetter, Wahnsinn, Zverev wieder da. Also ich habe jetzt nicht da gesessen in der Kabine und dauerhaft an Rafael Nadal oder Roger Federer gedacht.
Nee, das nicht, aber mir ist es schon immer wieder präsent gewesen, einfach weil ich vor Ort war und du halt wirklich die Mützen, seine Mützen und T-Shirts mit dem Logo sehr häufig gesehen hast. Also da war ja schon, das war schon recht präsent bei den Zuschauern, aber ansonsten vom rein sportlichen gefallen mir die Ausgabe bisher auch sehr gut. Es gab einige tolle Matches. Ich konnte viele zum Glück live stehen, hatte da immer irgendwie die richtigen Tickets erwischt. Also Altmaier gegen Sinner, das Rune-Spektakel gegen Cerundolo, dann natürlich Fritz gegen das französische Publikum oder auch das absurde Marathon-Match von Haddad Maier. Ich war immer gerade im Stadion. Und ich bin mit den Halbfinalisten echt happy, was die Spannung betrifft. Klar, bei den Damen Rybakina gegen Świątek hätte ich noch besser gefunden, weil ich habe die Kasachin gegen Noskova war es ja im Stadion gesehen und sie sah schon verdammt gut aus in der ersten Runde, fand ich. Das hätte mich schon interessiert und klar, vielleicht wären Traum-Halbfinals, wären jetzt Djokovic-Alcaraz und dann stell dir noch die Neuauflage von Zverev gegen Nadal vor, das wäre natürlich mega. Wo dann vielleicht noch der Sieger aus Alcaraz gegen Djokovic im Finale gegen Nadal spielt. Das wäre Wahnsinn, aber nichts gegen Casper Ruud, der spielt tolles Tennis. Bin ich auch sehr gespannt, ob der ja noch sogar ins Finale schafft. Da kommen wir gleich dazu, weil wir sind jetzt schon beim Thema direkt. Lass uns mit dem ersten Halbfinale beginnen oder mit dem, der sich als erstes qualifiziert hatte, Novak Djokovic. Wir gehen aufs Matchup mit Alcaraz gleich noch extra ein. Wie haben dir seine Auftritte bisher denn erstmal gefallen? Was macht der für einen Eindruck auf dich?
Eine Sache will ich ganz kurz noch mit dazwischen schieben, weil das interessant gewesen ist, weil du das gerade gesagt hast. Du bist vor Ort gewesen und hast oft auf Suzanne Lenglen gesessen und ich habe oft Suzanne Lenglen kommentiert, hauptsächlich bei den Damen. Aber das ist vielleicht so für den Hinterkopf gar nicht so schlecht zu wissen, dass wir, also es war für uns ja auch spannend, weißt du, du warst immer da und hast die Sachen gesehen und ich habe ähnliche oder eigentlich genau die Sachen dann kommentiert. Das ist vielleicht auch für die Leute interessant, die jetzt zuhören, weil ich irgendwie oft auf Suzanne Lenglen da angesetzt gewesen bin. Okay, also Novak Djokovic hat erst einen einzigen Satz abgegeben gegen Karin Khachanov. Übrigens, das muss ich noch kurz sagen, du hast ja die obere Hälfte richtig getippt, wenn ich das richtig sehe, oder? Alcaraz, ja, Tsitsipas, Djokovic, Khachanov. Wahnsinn.
Ja, das stimmt, ja. Weil ich kein Vertrauen in Rublev habe, aber...
Ja, das sollten wir hier schon nochmal erwähnen, dass du das alles richtig gemacht hast da in der oberen Hälfte. Habe ich hier noch vor mir. Also er hat einen Satz verloren. Ich finde, er macht einen guten Eindruck. Ich finde, dass man nicht besonders viel davon sieht, dass er Probleme mit dem Ellenbogen gehabt hat vorher. Was wir bei ihm immer mal so zwischendurch auch bei so einem Grand-Slam-Turnier erleben, also eigentlich ist es ja schon häufig so, dass er so ein Match da mal so bei hat, wo man auch so denkt, na, weiß ich jetzt irgendwie nicht, vielleicht nicht so der allerbeste Tag. Das Ding ist aber bei Novak Djokovic immer, man muss sich ja nicht wahnsinnig viel Sorgen machen, wenn der zurückliegt. Selbst wenn er 0-2 zurückliegt. Wir haben es ja in Paris auch schon erlebt. Wir haben ja die Partie da noch im Kopf gegen Musetti mal oder gegen Tsitsipas, das Finale nach 0-2 zurückgekommen. Und deswegen, eine Situation ist mir noch ganz gut im Kopf, als er gegen Khachanov den ersten Satz verloren hat. Und im zweiten Satz sah es auch nicht so ganz so gut aus. Und ich habe mir das dann angeguckt, da bin ich dann schon wieder hier gewesen. Markus Teil und Andrea Petkovic haben das kommentiert. Und die waren dann im zweiten Satz schon so relativ, dass man so denken konnte, naja, vielleicht gewinnt das auch Khachanov heute, weil der einen guten Eindruck macht und weil er nah dran ist und so. Und ich dachte dabei die ganze Zeit, Vorsicht, Vorsicht. Also das ist so typisch Djokovic, dass er sich dann da irgendwie nochmal wieder rausziehen kann und lass den einmal irgendwie in Richtung Tiebreak laufen und dann ist er sowieso der ganz große Favorit und dann dreht sich das ganze Spiel und so kam es dann ja auch. Also spielt dann einen überragenden Tiebreak, macht wieder mal keinen Fehler gegen Khachanov und gewinnt dann die nächsten beiden Sätze 6-2, 6-4. Also ich würde sagen, der Typ ist bereit. Was das jetzt für das Matchup mit Alcaraz bedeutet, da sprechen wir gleich noch drüber, aber ja, ich habe es vorher schon gesagt, dass, als wir über die Auslosung gesprochen haben, ich habe den hier voll auf dem Zettel und finde, dass er bis hierhin eigentlich ein sehr gutes Grand-Slam-Turnier spielt.
Ja, es ist ein bisschen typisches Djokovic-Turnier, finde ich. Er steigert sich so von Runde zu Runde, spielt jetzt die ersten Runden nicht unbedingt direkt überragend, sorgt zwischendurch auch mal für ein bisschen Aufregung mit Botschaften auf Kameras oder Behandlungen oder überrascht mit einem Nanochip auf der Brust, zu dem komme ich gleich noch. Aber seine Durchschnittsform über die kompletten Matches gesehen würde mich jetzt erstmal nicht total umhauen. Aber seine Peakform, wenn er weiß, jetzt zählt es, die ist so unfassbar. Also du hast selbst ja schon erwähnt, ich spiele auch auf die Tiebreaks an. Er hat ja in denen 5 jetzt, in denen er gespielt hat, insgesamt 47 Punkte gespielt, dabei 13 Winner geschlagen, aber halt vor allem nicht einen einzigen unerzwungenen Fehler gemacht. Das ist unfassbar.
Und okay, das ist
Modus,
krass.
Ja, und diesen Modus, in den er da schalten kann, das ist der Grund, warum er am Ende sehr wahrscheinlich mit den meisten Grand-Slam-Siegen dastehen wird. Er macht das ja nicht nur in dritten Runden, sondern auch in Grand-Slam-Finals. Hätte Federer diese Art der Nervenstärke, hätte er jetzt wahrscheinlich schon 25 Slams geholt in seiner Karriere und auch Nadal hätte vermutlich 2-3 mehr. Problem für die Gegner ist ja auch, Djokovic ist sich völlig bewusst, dass er einen Tiebreak in diesen Modus schalten kann. Und er sagte auch jetzt jüngst nochmal, seine Gegner wissen das eben auch. Und das sieht man oft, finde ich, auch wie sie Tiebreaks gegen ihn spielen, was sie versuchen. Das ist dann teils auch Hilflosigkeit, weil du bekommst halt von der anderen Seite keinen Fehler. Und ja, mein vergangenes Jahr in Roland Garros hatte Djokovic tatsächlich mal einen wichtigen Tiebreak verloren, aber das war gegen Nadal. Weil das ist der eine Gegner, den er zumindest in Paris so sehr fürchtet, dass er da nicht relaxed in Tiebreak geht und weiß, okay, ich kann das, ich mache einfach keinen Fehler, das reicht dann schon. Ja. Und was jetzt auch so irre ist, die Statistik hast du vielleicht auch mitgekriegt, Djokovic hat jetzt mehr French Open Viertelfinals erreicht als Nadal. Mhm. Klar, teils auch Nadals Verletzung geschuldet, aber eben auch zeigt auch diese Konstanz von Djokovic in Paris. Und die ist für ihn auch einzigartig. Also nur bei Roland Garros war er seit 2010 immer mindestens im Viertelfinale. Obwohl er es ja am wenigsten gewonnen hat, zweimal. Aber zurück zur Tiebreak-Stärke. Teils hast du das Gefühl, es ist bei 5-6 aus deiner Sicht fast besser, wenn du Djokovic den Satz 7-5 gewinnen lässt, als in den Tiebreak zu gehen, weil er sich dann wirklich in diesen Unbesiegbar-Modus spielt. Das war gegen Khachanov auch wieder so. Den nimmt er dann auch in den nächsten Satz mit. Du hast den nächsten Satz dann eigentlich auch direkt schon verloren. Und der Aufschlag darf man aber auch wieder nicht vergessen. Ich erwähne den ja immer wieder, weil der jetzt auch im Turnierverlauf immer besser wird. Er hat gegen Khachanov 11 Asse geschlagen. Das ist ein einziges Mal, waren in Paris in seiner Karriere mehr gelungen. Dann hat er noch 43 Stoppbälle gespielt im achten Finale. Also gefühlt nutzt er diese erste Woche auch immer so als Testwoche, um zu sehen, was funktioniert jetzt hier. Und apropos Testen, er hat ja auch dieses Pflaster, wie ich erwähnt hatte, da mit dem Nanochip an der Brust. Er nannte es, hoffentlich mit Augenzwinkern, das größte Geheimnis seiner Karriere. Technologie sei unglaublich effizient und ohne das Pflaster wäre er vermutlich gar nicht hier, weil er schon so ein paar Wehwehchen wohl hat. Ja, ich habe da mal nachgelesen, also laut dem italienischen Hersteller hängt es wohl mit Sonnenlicht und Körperwärme zusammen und setzt Nanokristalle in Bewegung, die wiederum Photonen in den Körper aussenden. Man muss dazu sagen, der therapeutische Nutzen ist umstritten. Ich kann es auch nicht beurteilen. Aber wissen ja alle, dass Djokovic an einige verblüffende Theorien glaubt. Und es gibt den Placebo-Effekt. Also es kann gut sein, dass es ihm hilft. Und wenn er
das
sich
ist auf jeden Fall so ein typisches Novak Djokovic-Ding, irgendwie finde ich auch, als ich das gelesen und gehört habe. Ja.
Ja, genau. Und wenn er sich damit nur wie Iron Man fühlt, wie er es ja selbst nicht formuliert hatte, keine Ahnung. Aber bevor wir zum großen Duell jetzt kommen, kurz zu Alcaraz noch, wie siehst du dessen Form? Also wir hatten in der Auslosungsfolge ja nicht an ihm gezweifelt, aber es gab so ein bisschen Unsicherheit nach der Rom-Pleite.
Ja, aber was soll man zu diesem Typen momentan sagen? Also der ist ja so überragend irgendwie in allem. Also ich möchte nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal schon gemacht habe, aber diese Wucht, also diese Athletik nochmal rausstellen. Also ich habe immer das Gefühl, diese Schlaghärte, mit der er da reingehen kann, aus den wildesten Winkeln und Situationen auch, vor allen Dingen auch, wenn er ein bisschen in Bedrängnis ist und wirklich erstmal laufen muss, wenn er hinlaufen muss zum Ball, wie schwierig das ist, aus vollem Lauf eine Vorhand zu schlagen zum Beispiel, das wissen alle, die schon mal auf dem Tennisplatz gestanden haben, oder auch tiefe Rückhand, wie man das überhaupt noch hinbekommen kann, mit der linken Hand dann so viel Druck noch dahinter zu bekommen, oder aber auch, wenn er noch defensiver ist, wie er manchmal da hinten da so reinslidet, er ist im Prinzip dann schon mit dem Rücken zum Court, und spielt dann quasi den Lob, also als Rettungsball, aber er ist dann mit einer Geschwindigkeit, kommt er dann dahin. Das finde ich schon total krass. Und ja, also ich gehe jetzt gerade nochmal durch hier gerade. Fangen wir mal vielleicht bei Shapovalov an. Da gab es ja eine knifflige Phase im zweiten Durchgang. Da hat er zurückgelegen mit 1-4 und dann, weiß ich auch nicht, dann schaltet der da einen Gang hoch und plötzlich sehen wir wieder ein komplett anderes Spiel. Dritter Satz dann 6-2. Dann Musetti, da haben man sich ja auch gedacht, naja gut, okay, haben schon in Hamburg gegeneinander gespielt. Letztes Jahr hat Musetti gewonnen, wollen wir mal sehen. Und dann wird das so deutlich. Und Tsitsipas, ja, ich meine, wer es nicht gesehen hat, hat auf jeden Fall was verpasst. Das sind zwei Spieler gewesen, die auf unterschiedlichem Niveau agieren. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das finde ich vielleicht auch noch, vielleicht gar nicht so schlecht, das nochmal zu erwähnen. Ich finde auch die Coaching-Situation, also die Absprache zwischen ihm und Ferrero, eigentlich ganz cool. Also Ferrero ist ja eher recht ruhig dann da auch in der Box. Aber man hat das in entscheidenden Situationen dann auch gesehen gegen Tsitsipas, dass da so ein, zwei Signale kamen. Er hat da so, wirst du vielleicht auch gesehen haben, so mal so angedeutet gegen Endphase, wie er das dann zu Ende bringen soll. Er hatte ja Probleme, das dann wirklich nach Hause zu bekommen gegen Tsitsipas nach der Führung schon. Und irgendwie fand ich den Austausch da gut. Also Alcaraz hat da hingeguckt, hat das angenommen, ein paar Zeichen von Ferrero. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass diese Zusammenarbeit zwischen den beiden einfach sehr, sehr gesund irgendwie ist und einfach sehr gut funktioniert. Also Alcaraz bis hierhin absolut überragend.
Ja, die beschreiben sich ja selbst immer ein bisschen so als Familie. Und ja, Ferrero ist an sich als Typ sehr ruhig, aber er kann dann schon viel reden, auch von der Coaching-Box. Also das habe ich dann schon auch in den Matches teils auch davor in den Turnieren erlebt, wo er dann schon sehr viel auf Alcaraz einredet, um den ein bisschen einzubremsen auch mal oder ein bisschen wieder in die Spur zu kriegen. Ich meine, John McEnroe hat nach der Partie gegen Tsitsipas zum Beispiel gesagt, ich habe Tennis über große Teile der vergangenen 40, 50 Jahre verfolgt und ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der mit 20 Jahren so gut und komplett war. Becker war der Beste mit 17 oder 18, aber Alcaraz ist es in seinem Alter. Er hat alles. Und wir haben diese Debatte ja schon geführt und während wir bei Bester, finde ich, immer noch mindestens Nadal auf Augenhöhe sehen müssen, macht der Name Alcaraz in Sachen komplettester Spieler mit 20 Jahren schon viel Sinn. Also wir haben Aufschlag mal vergangenes Jahr noch als kleinen Kritikpunkt erwähnt, aber wie er gegen Tsitsipas über 2,5 Sätze eigentlich serviert hat, war schon überragend. Und ich denke auch, dass er da ähnlich wie Djokovic oder auch Nadal über die Jahre noch besser wird. Djokovic hat ja über Alcaraz gesagt, er sei ein netter Junge, der viel Intensität auf dem Court bringt und er würde ihn eben an jemand anderes aus Alcaraz-Land erinnern. Danke Novak dafür, weil ich will es ja nicht spielerisch vergleichen, Alcaraz hat da Eigenschaften und Schlägen von allen dreien der Big Three, aber die Art, wie er sich gibt, auch wie er in den Katakomben vor Matches teils rumtigert und rumhüpft, seine Intensität, er kommt da schon Nadal am nächsten und hat jetzt auch den frühen Durchbruch mit ihm gemein. Und vielleicht deshalb ist er auch schneller in dieser Bulldozer-Form bei Grand Slams als ein Djokovic, der sich da immer wieder ein bisschen eher reinspielt. Du hast es erwähnt, Shapovalov, aber gut, der ist nicht so gut in Form. Vor allem, was er gegen Musetti und über weite Strecken gegen Tsitsipas gespielt hat, war unglaublich. Sicher hat der Grieche jetzt zum Beispiel auch nicht am Limit gespielt, aber zu dem kommen wir später. Es gab halt diesen kleinen Einbruch nach den 2,5 Sätzen, muss man auch sagen. Also erst die 2 Matchbälle nicht nutzte und dann ein richtig schwaches Aufschlagspiel hatte. Und da habe ich schon überlegt, ob mich das jetzt fürs Duell mit Djokovic skeptisch machen sollte, weil gegen den darfst du dir sowas nicht leisten. Wenn du danach in den Tiebreak musst, wie in dem Fall geschehen, den verlierst du. Das garantiere ich dir. Aber mit etwas Abstand denke ich sogar, dass es gar nicht schlecht war für Alcaraz, dass er diese Probleme mit dem Ausservieren hatte. Es dürfte sein Bewusstsein nochmal geschärft haben, auch das Gefühl zu kennen, wenn etwas kurz vor Matchende nicht so läuft und du das Gefühl bekommst, es droht dir zu entgleiten, weil selbst wenn du gegen Djokovic in diese Situation kommst mit so einer Führung, sehr wahrscheinlich wird es dir nochmal schwer machen und diese Zweifel in dir wecken. Aber ich will es gar nicht vorweggreifen und schon Tipp, ohne deinen Tipp zu verraten, das machen wir später. Was meinst du denn zum großen Duell Djokovic-Alcaraz? Worauf wird es ankommen? Und weißt du, wann du das letzte Mal einem Duell so entgegengefiebert hast?
Boah, ja, also wenn ich an die ganz großen Duelle da denke, auf die man sich immer wieder gefreut hat bei jedem Grand-Slam-Turnier, dann war das ja eigentlich immer Nadal-Federer-Nadal-Djokovic, Federer-Djokovic. Und naja, allein aufgrund dieses Alters, klar, Alcaraz hat jetzt natürlich noch nicht die Anzahl der Grand-Slams geholt, aber diese Situation, so wie sie jetzt ist, die passt genau da total rein. Also Vorfreude ist mindestens genauso, weil das einfach natürlich auch so ein Duell der Generationen ist. Der eine, der vielleicht, ja, also so gut wie er war noch niemand in dem Alter so richtig, also zumindest nicht mit dieser Intensität, mit dieser Körperlichkeit. Und dann auf der anderen Seite hast du dann Djokovic, der zwar 36 ist, aber der ja natürlich so viel Erfahrung irgendwie hat und vor allen Dingen, und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, diese Best-of-Five-Geschichte, das ist halt immer noch mal anders. Die beiden haben erst einmal gegeneinander gespielt, ne? Für alle, die das jetzt vielleicht nicht so richtig auf dem Zettel haben. Das war letztes Jahr Madrid und das hat Alcaraz 2-1 gewonnen. Aber lass den 2-1 hier führen, das heißt einfach überhaupt gar nichts. Und also ich habe jetzt zu Beginn auf Novak Djokovic getippt und deswegen will ich mich trotz der super Form von Alcaraz davon auch gar nicht so doll entfernen. Ich glaube, die zentrale Frage wird sein, ob Alcaraz die Fehleranzahl bei dieser krassen Power, mit der er hier reinkommt, einigermaßen gering halten kann. Und auch der Start wird, glaube ich, entscheidend sein. Also wenn Alcaraz gut reinkommt und den ersten Satz gewinnt, muss das aus Sicht von Djokovic noch nichts heißen. Wenn es andersrum aber läuft und Djokovic sogar besser reinkommt, dann wird es, glaube ich, schwierig auch für Alcaraz. Ich glaube, dass Djokovic das nach wie vor, dass er das mitgehen kann, diese hohe Intensität, dieses Tempo. Und ich glaube auch, dass er ganz genau weiß, dass das nochmal eine Chance ist, jetzt hier sogar in Paris. Ich meine, er ist jetzt im Halbfinale in Paris möglicherweise zu triumphieren. Dann, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dann würde Wimbledon kommen, dann kämen noch die US Open und wer weiß. Also ich meine, ich habe es im Olympischen Jahr auch schon mal gesagt und gedacht, jetzt kommt nochmal das ganz große Ding und dann hat es nicht geklappt. Aber irgendwo schlummert das da auch noch im Hinterkopf und ich finde einfach, man muss den auf dem Zettel haben, den Typen.
Ja, also ich freue mich erstmal auch riesig auf das Duell. Ich habe auch an die Duelle der Big Three gedacht als im Vergleich, aber ehrlicherweise hatten wir die natürlich schon so oft gesehen, dass wir da immer einen Read hatten, so ein bisschen uns erklären konnten, okay, wer ist jetzt bei dem Untergrund und den Bedingungen Favorit. Das ist diesmal wirklich extrem schwer, was es halt noch spannender macht. Es ist so offen wie ewig kein großes Duell mehr für mich. Es ist wirklich, ich meine, du hast den Start angesprochen, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber spielt Djokovic die ersten 2 Sätze so wie gegen Khachanov, dann verliert er die ganz schnell 2-6, 3-6. Also ja. Dann wird schon ein bisschen, dann würde ich ihn auch noch nicht abschreiben, da bin ich bei dir. Aber das weiß er auch, dass er so nicht rauskommen darf. Und die Stoppbälle gegen Khachanov hat er natürlich sehr ausgiebig eingesetzt. Das kann ein Mittel sein zur Überraschung, aber da würde er aufpassen müssen, es nicht zu übertreiben, denn da ist Alcaraz zu schnell. Also sowas ist Djokovic gegen Nadal auch schon zum Verhängnis geworden, wenn er es zu oft probiert hat. Und auch Alcaraz nutzt den Stoppball sehr gern. Ich bin auch da gespannt, wer damit mehr Erfolg hat. Genau, du hast erwähnt, das Duell bisher einmal nur gesehen. Das waren halt völlig andere Bedingungen, auch in Rom. Auch wenn es Psant ist, aber das ist in Madrid einfach was anders. Best of three auch genau. Ich finde, die Beine sollten an sich ja schon über für Alcaraz leicht sprechen über 5 Sätze, aber Djokovic ist halt der Meister im Umgang mit diesen Best-of-5-Matches. Der lässt dann mal einen Satz auch ein bisschen laufen, dich fordert dich aber gleichzeitig trotzdem und dreht dann wieder auf. Es ist ja, und so viel auf dem Spiel. Für Djokovic geht es um die historische Nummer 23, für Alcaraz um seinen ersten Grand-Slam-Sieg, also in Paris jetzt. US Open hat er natürlich vergangenes Jahr gewonnen, aber das wäre halt dann noch ein Zeichen an die Welt, weil bei den US Open damals musste jetzt kein Nadal oder Djokovic schlagen. Djokovic wird mit der Vorhand sicher wieder aggressiver agieren müssen, wie er es im zweiten Teil gegen Khachanov auch gemacht hat. Auch du hast erwähnt, genau, also Alcaraz, ich sehe das auch schon, den ersten Satz, es ist wichtiger für ihn, ihn zu gewinnen wahrscheinlich. Der darf, also wenn er so startet wie gegen Zverev im vergangenen Jahr und die ersten beiden Sätze verschläft, dann ist es gegen Djokovic definitiv vorbei. Und was er sich jetzt auch umstellen muss, er hat jetzt 3-mal Gegner mit einer wackelnden, einhändigen Rückhand gehabt. Mhm. Also das ist natürlich eine Umstellung zu Djokovic. Und der hat natürlich auch die Erfahrung. Trotzdem finde ich, kann ihn auch nicht so richtig auf das Spiel von Alcaraz vorbereiten, weil wer soll dich darauf? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass irgendein Gegner vor ihm das Spiel von Alcaraz hatte. Es wird für beide sehr, sehr interessant. Also ich bin wirklich, kommt es dann vielleicht sogar zu einem Tiebreak und sehen wir dann wieder den fehlerfreien Djokovic? Und reicht das allein gegen diese unglaublich Offensivpower von Alcaraz, der dann das Heft einfach in die Hand nehmen kann? Ich meine, in Madrid haben beide einmal den Tiebreak gewonnen. Und mal sehen auch, wie es Wetter wird. Das glaube ich ist auch, ich habe es gerade noch nicht gesehen, ist es dort windig? Dann glaube ich, dass das Alcaraz mit seiner Power und Spin mehr entgegenkommt. Aber dann, ich warte noch mit meinem Tipps kurz. Lass uns erst zum zweiten Halbfinale kommen. Fangen wir mit dem an, der ja, ja vielleicht schon überraschend im Halbfinale steht. Haben wir beide jedenfalls dort nicht hingetippt. Alexander Zverev, wie sehr überrascht und beeindruckt bist du von dem?
Ja, ich gucke hier gerade nochmal, was wir gesagt haben. Also ich hatte ja hier so groß auf Sinner gesetzt, ich erinnere mich, und Medvedev, das ist es nicht geworden. Nee, du hattest Medvedev, ich hatte Sinner und Djokovic. Ja. Ja, genau. Gut, okay, es ist beides jetzt nicht geworden. Oben waren wir immerhin richtig mit Rune und Rüd. Ja, und Zverev, das kommt so ein bisschen out of nowhere, ne? Das ist schon nach allem, was wir gesehen haben, irgendwie sehr, sehr überraschend. Aber ich fand seinen Satz, der ist ja nun auch rumgegangen, den er auch bei Matchball Becker, glaube ich, gesagt hat. Der ist dann später nochmal zitiert worden auch, dass man manchmal vielleicht einfach an den Ort zurückkehren muss, an dem das Ganze passiert ist. Und vielleicht ist da auch wirklich was dran. Also, dass du plötzlich, also ich stelle es mir dann ja nur so vor, er ist dann wieder und an dieser Stelle und gewinnt dann und merkt, okay, alles klar, es ist jetzt ein Jahr vergangen, ich bin wieder hier und ich knicke natürlich jetzt nicht jedes Mal um und es geht und ich werde vor allen Dingen auch vom Publikum sehr gemocht. Also das ist ja was er momentan irgendwie sehr gut hinbekommt, dass er auch sich bei den On-Court-Interviews eben auch so präsentiert, dass er von den Leuten ja fast geliebt wird, kann man eigentlich schon fast sagen. Und ich finde, das löst er momentan ganz smart. Ich habe ja immer so gesagt, die kommunikative Art bei ihm in Interviews, gerade auch nach Niederlagen und so, fand ich immer irgendwie nicht so. Das kann man alles besser machen, finde ich, wie man sich dann gegenüber Journalisten verhält und so. Und nach Niederlagen ist er da, ja, nach Niederlagen freut sich niemand, aber ich finde, man kann es besser machen. Aber wie er das momentan nach den Siegen macht und so, er schafft es sehr gut, die Leute auf seine Seite zu ziehen mit dieser Vorgeschichte eben aus dem letzten Jahr. Und ja, rein spielerisch muss man sagen, vielleicht ist das auf Sand natürlich auch nicht die allerschwierigste Auslosung, die er gehabt hat, aber trotzdem, ich meine, wenn du zum Beispiel in einer dritten Runde gegen Francis Tiafoe den ersten Satz verlierst und im zweiten Satz in den Tiebreak musst und du weißt ganz genau, dass Francis Tiafoe eben auch so ein Entertainer ist, der die Leute auch begeistern kann, dann musst du diesen Moment erstmal überstehen. Das hat er aber super gut gemacht, gewinnt den nächsten Satz dann mit 6-1 und dann ist das schon so die Vorentscheidung quasi. Dann muss er nochmal in den Tiebreak. Also das war wahrscheinlich so das schwierigste Matchup. Ich war ein bisschen verwundert, dass er Dimitrov so klar beherrscht hat im Achtelfinale, weil Dimitrov, klar, im Normalfall sollte man auch sagen, der hält gegen so eine Top-Leute dann vielleicht auch nicht mehr so mit, aber das ist dann so klar in 3 Sätzen. Nach dem Altmaier-Erfolg vorher von Dimitrov hatte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Und gegen Echeverria, da war ich auch sehr gespannt, weil den habe ich noch nicht oft gesehen, haben wir, glaube ich, alle noch nicht so besonders oft gesehen. Und auch da war es so, und das war ja auch so, es ist ja sehr schwankend verlaufen, muss man mal sagen. Und da gab es ja die Phase im zweiten Durchgang, als er wirklich auch, hat er hinterher auch gesagt, der schlechtere Spieler war oder Echeverri war der bessere Spieler, aber das also er bleibt, ich finde, er bleibt ruhig, er bleibt konzentriert, er lässt ab und zu diese Ausbrüche raus, hat auch vielleicht zu Recht diesen neuen Spitznamen da, der Löwe, der dann da vielleicht sein will. Und das ist schon ein richtig starkes Comeback bis hierhin, muss ich sagen.
Ja, also ich fand ja auch die Kritik an ihm teils berechtigt. Ich meine, er war sein größter Kritiker nach dem Aus in Rom, teils aber auch übertrieben. Also McEnroe sei ihm ja auf den Tiefpunkt der vergangenen Jahre angekommen. Klar, vom Ranking kann man es so sehen. Wir fanden spielerisch ja auch Kritikpunkte. Aber man muss auch sagen, wenn wir jetzt mal die BMW Open und die extrem kalten Bedingungen dort ignorieren, ist er halt die ganze Sandplatzsaison über an zwei Leuten gescheitert. Das waren Daniel Medvedev und Carlos Alcaraz. Kannst du schon mal verlieren. Ja, Medvedev hat es jetzt wieder vergeigt, da kommen wir noch dazu. Aber das waren die zwei besten Spieler der Sandplatzsaison bis zu Roland Garros. Klar, Genf noch im Halbfinale gegen Jarry. Der aber auch glänzende French Open gespielt hat und du hast den Joao erwähnt, der war sicher günstig, kein Top-10-Gegner bis ins Halbfinale, ist als Nummer 22 gesetzt, da sicher gut. Aber das soll nicht weiter stören. Zverev kann nur gegen die gewinnen, die ihm gegenüberstehen, und Echeverry ist zum Beispiel sicher besser, als sein Ranking aussagt, ganz besonders auf Sand. Gegen Dimitrov hast du angesprochen, das Match in der Night Session, das habe ich live im Stadion sehen können. Also das würde ich nicht mal als Zverevs bestes Match bezeichnen. Das war einfach grundsolide von ihm, gut. Aber Dimitrov stand komplett neben sich. Also der Anfang war ähnlich so wie der von Rune gestern. Zverev hat die kurzen Punkte dominiert und bei den langen musste er einfach auf die Fehler von Dimitrov warten. Das war dann im Viertelfinale schon komplizierter, weil sein Gegner da schon... Hatte ja auch bis dahin keinen Satz verloren. Aber das hat Zverev stark gelöst, vor allem mit den Netzangriffen auch. Also er hat ja über 50 Mal da... war er am Netz, hat mehr als 70% der Punkte gemacht. Klar, waren auch Schwankungen in seinem Spiel, also Mitte Satz 2 bis Mitte Satz 3 gelang ihm kaum was. Aber danach hat er dann wieder plötzlich 22 der nächsten 31 Punkte gemacht und den Satz gedreht, was letztlich auch die Entscheidung war. Und damit, ja, wie gesagt, ein Jahr, du hast es erwähnt, nach der schrecklichen Verletzung, jetzt wieder im Halbfinale, er verteidigt seine Punkte und erreicht halt auch das dritte Mal in Folge das Halbfinale von Roland Garros. Boris hat das in seiner ganzen Karriere dreimal in Paris geschafft. Klar, wir wissen alle, dass das Sand jetzt nicht sein stärkster Belag war, aber trotzdem, immerhin. Und was Zverev halt vergangenes Jahr über Nadal vor dem Turnierstart gesagt hat, trifft auch ein bisschen in abgeschwächter Form auf ihm zu. Er hatte ja gesagt, sobald Nadal Philippe Chatrier erreicht, würde seine Vorhand um 20 Kilometer pro Stunde schneller werden und er sich federleicht bewegen. Ja, und wie gesagt, so ein bisschen abgeschwächter Form habe ich das Gefühl auch bei Zverev. Jetzt wartet mit Casper Ruud aber natürlich der erste richtig namhafte Gegner auf ihn. Und wir haben in der Auslosungsfolge ja schon gewitzelt, dass wir am Ende sicher wieder über ihn reden werden, wenn wir davor, ich meine, ich glaube, du hast erwähnt, wir hatten ihn immerhin Viertelfinale. Ich hatte, glaube ich, sogar gesagt, wenn Rune Kräfte zuvor lässt, gehe ich mit dem Norweger. Aber wie bewertest du denn unseren letzten Halbfinalisten und auch das Matchup mit Zverev?
Casper Ruud ist einfach sowas von grundsolide, das ist beeindruckend. Ja, der schleicht sich da immer so ein bisschen durch, ne? Aber der macht halt auch sehr, sehr wenig Fehler. Ich finde, der bietet dir unglaublich wenig Angriffsfläche eigentlich, ist sehr komplett. Im Head-to-Head gegen Zverev steht es 2-1 für Ruud zum Beispiel, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Also ich finde, man hat jetzt schon das Gefühl, dass Zverev schon irgendwie ins Finale muss, so dass er das jetzt packt. Also dass Ruud jetzt nicht derjenige ist, obwohl er vorher im Finale stand im letzten Jahr, der ihn da jetzt aufhält. Also jetzt finde ich, also dadurch, dass das jetzt nicht zum Beispiel Nadal ist oder nicht Djokovic oder nicht Alcaraz, das hängt natürlich auch mit der Auslosung zusammen, aber da denke ich jetzt, okay, jetzt muss es eigentlich auch dazu kommen. Ich glaube natürlich, es wird viel vom Aufschlag abhängen. Die spielen jetzt nicht mehr in der Night Session. Zverev hat ja oft in der Night Session gespielt. Das heißt, wenn es jetzt weiterhin so warm ist, wonach es ja aussieht, dann könnten ihm die Bedingungen, also der Vorhand von Casper Ruud sicherlich auch, aber auch eben dem Aufschlag von Alexander Zverev sehr entgegenkommen. Wenn der Platz schnell ist und er einen hohen Absprung hat und so, dann kann da, glaube ich, schon was gehen. Aber genau, Head-to-Head 2-1, okay, nehmen wir mal für den Hinterkopf so mit. Ja, Casper Ruud können wir auch einmal durchgehen. Erste Runde bis Viertelfinale jetzt gegen Ima. Okay, sehr deutliche Sache. Dann gegen Zepieri. Gut, da verliert er einen Satz. Aber, naja, wobei ich sehe gerade nochmal, auch der vierte war verhältnismäßig eng mit 7-5. Ja, das sind dann aber genauso diese Matches, die du dann irgendwie mit deiner Routine wahrscheinlich überstehst. Dann gegen Zhang, das Match hast du gesehen. Kannst du gleich noch mal ein bisschen was zu sagen im Stadion? Jarry, ja, das war interessant tatsächlich, weil du hast ja schon gesagt, die haben auch in Genf übrigens gegeneinander gespielt. Das hat Jarry vorher gewonnen. Das war im Vorbericht wurde ein bisschen auseinandergenommen. Knapper Dreisatzerfolg und jetzt gegen Rune, ja okay, also Rune, der stand wirklich ein bisschen neben sich. Wir nehmen jetzt gerade am Donnerstagvormittag auf, das ist ja gestern Abend erst gewesen. Ja, aber ich weiß nicht, was man zu Casper Ruud sonst noch sagen soll. Man unterschätzt ihn, er ist ein bisschen lautlos, aber er ist einfach gut auf Sand, muss man so sagen.
Ja, also genau, ich gehe dann direkt auf das Match gegen Zhang Zhixian kurz ein, weil das habe ich, das war mein erster Eindruck live von Ruud in diesem Jahr. Er hat direkt Satz 1 abgegeben, wirkte da teils auch überpowered, aber wie auch so oft war er am Ende eben einfach der konstantere Spieler, der sein Level länger halten konnte. Genau, und Rune hast du gesagt, also 5 Doppelfehler und 18 Unforced Errors im ersten Satz, das war dann doch ein bisschen viel vom Dänen. Auch Ruud hat da ein bisschen auf der Vorhand gepatzt, aber bekam sonst oft gute Länge rein, spielte die Bälle mit viel Spin und war halt im Vergleich zu Rune nicht annähernd so fehleranfällig. Und die Passierbälle und Lobs waren stark, allein damit hat er über 40 Punkte gemacht, das ist schon viel. Da bin ich gespannt, wie das gegen Zverev aussieht, der, wie erwähnt, auch gegen Cerundolo sehr oft ans Netz stürmte, aber das sicher nicht so planlos wie Rune machen wird. Auch erster Aufschlag wird es darauf ankommen. Klar, Ruud hat da sehr stark gegen Rune agiert, über 70% der Punkte gemacht. Aber natürlich kann und muss Zverev da noch erfolgreicher sein. Also er hat es gegen Dimitrov und Echeverry, ging es da eher schon fast an die 80% der Punkte, die er über den ersten gemacht hat, wenn der kommt. Und klar, da braucht er eine gute Quote. Head-to-Head hast du ja schon angesprochen. Letztes Duell hat Ruud gewonnen, aber es gab auch noch kein Duell auf Sand, deswegen würde ich das fast ignorieren wollen. Ich bin sehr gespannt, ob Zverev Ruuds Rückhandschwäche offenlegen kann. Nadal hat das ja im vergangenen Jahr im Finale sehr krass getan, aber in Paris schaffen das sonst gar nicht so viele bei Ruud, weil sie ist zumindest so gut, dass er damit im Ballwechsel bleiben kann. Auch wenn er sich wahnsinnig viel Druck erzeugt. Also seine Winnerstatistik gegen Rune war zum Beispiel 31 Winner mit der Vorhand, einen einzigen mit der Rückhand. Was sich Zverev natürlich nicht leisten darf, ist so eine längere Auszeit wie gegen Cerundolo, weil da wären, glaube ich, gegen Ruud 2 Sätze weg gewesen. Genau, aber Rune hat seinen Tipp ja schon abgegeben. Für ihn ist Casper Ruud der leichte Favorit auf das Finale. Stimmst du ihm zu? Und wie sind deine sonstigen Tipps jetzt bei den Herren? Mein Djokovic hast du ja schon ein bisschen angedeutet.
Ja. Also ich, wenn wir zu den Tipps kommen, ich wünschte mir tatsächlich, dass Alcaraz gewinnt gegen Djokovic, rein subjektiv, aber ich bleibe jetzt mal dabei, weil ich das vorher auch gesagt habe, also als wir letztes Mal gesprochen haben. Ich glaube, dass Djokovic sich da irgendwie durchquält, dass er das gewinnt gegen Carlos Alcaraz und dann steht er im Finale Zverev gegenüber. Das ist vielleicht auch ein bisschen subjektiv, aber würde ich mir einfach wünschen, dass Zverev das packt gegen Casper Ruud und dann haben wir ein Finale zwischen den beiden und das gewinnt dann Novak Djokovic. Das sind so meine Tipps. Was sagst du?
Ja, also es ist der 14. Grand Slam, seit es den Podcast gibt und mir fiel es echt noch nie so schwer, mich auf den Sieger bei den Herren festzulegen. Also ich glaube schon, auch wenn im Tennis alles möglich ist, wie du, dass der Sieger des Halbfinals Alcaraz Djokovic auch dann der Sieger des Turniers wird. Mhm. Nur bei dem Duell denke ich alle 5 Minuten, dass der andere gewinnt. Ich habe ja schon ein paar Gedanken zu dem Match geteilt. Win-Situation kenne ich, wie gesagt, noch nicht. Sollte das ein Faktor werden, würde ich schon zu Alcaraz tendieren. Ich habe so ehrlich in dem Fall keine große Begründung, außer ich sag mal, ich tippe dann das Gegenteil, weil es für mich 50-50 ist. Also dann gehe ich mit Alcaraz. Auch das zweite Halbfinale finde ich recht offen. Vergangenes Jahr wäre ich, glaube ich, sofort mit Zverev gegangen, obwohl Ruud ja da sogar das Finale erreicht hat, aber da half der Tor schon auch ein bisschen. Diesmal ist es schwieriger, weil ich bei Zverev noch nicht ganz so sicher bin, wie stabil die Form gegen einen Topspieler ist. Trotzdem gehe ich da auch mit Zverev. Er hat einfach größere Waffen noch und ich glaube, dass Ruud Spin auf der Vorhand ihm nicht ganz so viele Probleme bereitet wie anderen. Aber wie alles immer zu meinen Ruud-Prognosen oder auch deinen, ich meine, wenn er am Ende wirklich den Titel holt, dann sind wir es ihm, glaube ich, wirklich schuldig, dass wir unsere ganzen Aussagen, wo wir im etwas oder zu wenig zugetraut haben, an Anfang der nächsten Folge mal zusammenschneiden. Ja. Aber ja, und dann als, wenn wir zurück zum Gewinner, ja, wie erwähnt, also der Sieger aus Alcaraz, Djokovic, klar kann es sein, dass die sich in 5 Stunden völlig kaputt machen und dann auch mental fertig sind. Wir erinnern uns da an Djokovic gegen Tsitsipas, als er zuvor Nadal, den Mount Everest, wie er ihn nennt, geschlagen hat. Aber selbst nach 0-2 Satzrückstand wäre für mich dann wahrscheinlich immer noch zum Beispiel in Djokovic der Favorit im Finale. Also ja, ich gehe dann mit Alcaraz, da ich ja Alcaraz gegen Djokovic habe. Genau. Ja, aber was Zverevs Weg auch etwas frei gemacht hat, waren eben die frühen Niederlagen für Medvedev und Sinner. Du bist mit Sinner gegangen, ich mit Medvedev. Sind wir beide nicht super gefahren, muss man sagen. Aber neben denen ist auch Rublev nach einer Zweisatzführung sehr noch ausgeschieden, bereits in Runde 3. Dazu hatten wir den chancenlosen Tsitsipas. Und weil wir noch nicht groß besprochen haben, lass uns Rune noch dazu nehmen. Das sind ja alles 5 Top-10-Spieler. Ja, wie bringst du die vom Besorgnisgrad vielleicht, oder wer macht dir einfach weniger Sorgen, wer dagegen schon mehr?
Ja, lass uns die mal ganz kurz so ein bisschen durchgehen. Also ich glaube tatsächlich, wenn Medvedev diese erste Runde übersteht, ne, gegen den Cybotch-Wilch, das war ja auch Wahnsinn, was der uns gezeigt hat, ne, mit seiner Vorhand, das war richtig cool. Ich hatte den einmal schon kommentiert im Davis Cup damals, Deutschland gegen Brasilien. Das heißt, ich hatte den schon mal gesehen, aber man verdrängt den natürlich dann auch wieder, weil er eben sonst nicht so oft in Erscheinung tritt. Aber ich glaube tatsächlich, wenn Medvedev dieses Spiel gewinnt auf einem Sandplatz, ja, es ist Sand, aber es ist ja ein zügiger Sandplatz insgesamt. Also es ist ja schon fix dann da auf Philipp Chatrier, dann kann das auch noch echt viel weitergehen. Deswegen, also ich sag mal so, erste Runde raus ist natürlich bitter, aber hat bei ihm jetzt nicht so viel zu bedeuten. Ich glaube, der spielt einfach weiter und der ist wer er ist und der wird daran jetzt nicht zerbrechen, dass er auf dem Sandplatz quasi in der ersten Runde bei einem Grand-Slam-Turnier rausgeht. Sinner, ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Den hatte ich ja so angepriesen und irgendwie erwarte ich da, also auch in der Zukunft noch viel mehr. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ich habe immer das Gefühl, da schlummert noch ein bisschen was, als müsste da noch was aus ihm rausbrechen irgendwie. Klar, Daniel Altmaier war gut in dem Spiel. Ein irrer Fight, du hast ihn gesehen, das muss ganz heftig gewesen sein. Aber trotzdem, bei Jannik Sinner erwartet man dann mehr als so ein frühes Ausscheiden auf Sand. Mal sehen, wie das weitergeht. Rublev hat mich überrascht gegen Sonego. Sonego ist ein guter Sandplatzspieler. Klar, der hat einen super Aufschlag, der hat eine sehr gute Vorhand. Das ist nicht so ganz leicht, aber Rublev ist eigentlich auch mit seiner Konstanz jemand, der gerade auch über eine längere Distanz sich dann da durchquälen muss und das auch schon oft bewiesen hat, dass er das kann. Deswegen fand ich das irgendwie ein bisschen überraschend, dass er das noch verloren hat. Gerade, also wenn man die Vorhand von Sonego mal rauslässt, muss da eigentlich über die Rückhand noch ein bisschen mehr gehen, habe ich immer so gedacht. Tsitsipas hat im Viertelfinale dann wahrscheinlich sehr schlechtes Timing gehabt, hat ja danach irgendwie gesagt, dass er da noch Powernaps und sowas gemacht hat und was eingenommen hat, was ihm jetzt nicht so gut getan hat. Das war vielleicht einfach ein wirklich gebrauchter Tag für ihn. Ansonsten war das Turnier bis dahin ja völlig in Ordnung. Also das war gut von ihm sogar. Dann hat er einen richtig schwarzen Tag und Holger Rune, ich mag das immer, wenn man da Leute mit drin hat, die polarisieren. Aber ich glaube, der muss sich selbst noch ein bisschen finden. Der weiß noch nicht so ganz genau, wo hört das Bad Boy-Image, das er vielleicht ganz gerne auch mal hat, auf. Wann sollte er sich dann doch ein bisschen mehr aufs Spiel fokussieren und irgendwie da so die Grenzen abzustecken. Ich glaube, da braucht er noch einen Moment, bis er wirklich weiß, wer er eigentlich ist und wer er sein will.
Ja, also ich fange dann auch mal mit Medvedev an. Ich habe mich ja anders als du vielleicht aber wie viele anderen auch von ihm in das Licht führen lassen. Er hatte ja nicht nur wegen der Leistungen, sondern auch aufgrund einiger Aussagen uns vermittelt, dass er sich mit dem Sandbelag zumindest halbwegs versöhnt hat. Seine Aussage nach dem Aus gegen Cybotschwild sprechen aber Bände. Nach dem dritten Spiel hatte ich wegen des Windes Sand im Mund. Ich weiß nicht, manche Leute essen vielleicht gerne Sand oder haben es in ihren Taschenschuhen und Socken. Ich nicht. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja, also das war leider wieder der lustlos Medvedev. Aber ich bin schon bei dir. Wenn er da ins Turnier reinfindet, und dann hätte schon sein können, dass er weit kommt. Deswegen hatte ich ihn ja auch als vierten Namen genannt, bei dem ich nicht sensationell überrascht wäre, wenn er da ins Finale kommt oder vielleicht sogar gewinnt. Es lag halt vor allem am Draw, weil er gegen Zverev und Sinner einfach sensationell gute Bilanzen hat. Und ja, im Endeffekt ist es alles Nadal schuld. Wäre der dabei, hätte ich einfach nur Nadal genannt und wir wären direkt zum nächsten Topic gegangen.
So. Ach so, ja.
Aber nee, Sorgen um Medvedev, wie, nein, also warum? Er ist aktuell, stand vor dem Halbfinale, ist jetzt immer noch die Nummer 1 im ATP-Race. Jetzt kommt Rasen, wo er sich vergangenes Jahr klar verbessert gezeigt hat. Dann durfte er Wimbledon natürlich nicht spielen, aber danach kommen seine US-Hartplatz-Turniere. Also ich wüsste nicht, warum man sich um den jetzt sorgen muss. Auch bei Rune mache ich mir jetzt nicht viele, wird schon angesprochen, der ist halt teils noch ein bisschen wild, hat seine Emotionen nicht immer unter Kontrolle. Ich meine, ich habe das Match gegen Cerundolo auch vor Ort gesehen, da war seine Entscheidungsfindung teils schon seltsam und das hat er gegen Rüd auch nochmal unterstrichen. Ich meine, gegen Cerundolo hat er sogar den vierten Satz nach dem Break zum 0-1 quasi schon abgeschenkt, aber manchmal scheint er seine Kräfte da wirklich noch einteilen zu müssen. Irgendwie 4 Stunden am Stück Gas geben, für ihn aktuell zumindest, glaube ich, noch nicht möglich. Ist auch kein Drama. Auch Djokovic hat in jungen Jahren manchmal körperliche Probleme. Das lag dann auch wegen an der Glutenunverträglichkeit, musste öfter Matches aufgeben. Und ja, wie gesagt, so wie ich Alcaraz dann ein bisschen Nadal sehe, vergleiche ja Rune eher mit Djokovic. Das hat der ja vergangenes Jahr auch sogar gesagt, dass Rune ihn an sich selbst erinnert in jungen Jahren, hat auch eben eine gute Rückhand, gute Defensive, ist ein ähnlicher Wettkampftyp. Ja, und der braucht halt dann halt auch eben ein bisschen länger als ein Alcaraz. Muss sicher noch so ein paar Spielereien für die Galerie aus seinem Spiel streichen, aber die Fitnesssache zum Beispiel kann er nachholen und auf der mentalen Seite sehe ich in Rune durchaus jemand, der langfristig einige Grand Slams gewinnen kann. Bei den anderen drei habe ich langsam mehr Zweifel, oder fangen wir mal mit Rublev an, da habe ich das ja schon länger, habe ich ja auch potenzialtechnisch schon öfter mit David Ferrer verglichen, und den habe ich auch gegen Sonego, das habe ich live im Stadion gesehen, also es war schon rätselhaft, wie er das Match ein bisschen hergegeben hat, also auch ein bisschen unnötig, wieder im dritten Satz hat er plötzlich ein Racket auf den Boden geworfen bei 0-15 oder so, was nicht weiter dramatisch war, aber er kennt das französische Publikum doch auch, dass das wachte auf, fühlte sich gekränkt, weil er den französischen Boden malträtiert hatte und hat danach Sonego noch mehr angefeuert. Und Rublev wurde dann auch selbst wieder so negativ. Und das ging alles so in eine Spirale über. Und ja, genau deshalb hatte ich eben auch Katschan auch ins Viertelfinale getippt, weil ich da einfach kein Vertrauen in Rublev habe. Bei Tsitsipas, ich bin schon bei dir an sich gut, aber das Turnier, aber das ist schon so ein bisschen das Gefühl, sein Fenster geht durch den Wegfall von Federer und aktuell auch von Nadal nicht weiter auf, sondern schließt sich eher, finde ich. Also für was Grand Slam-Siege betrifft. Es gibt mindestens 3 Namen, wo ich ihn in jedem Grand Slam-Duell als klaren Außenseiter sehe. Das sind Djokovic, das ist Alcaraz und das ist Medvedev. Und dass er bei einem Slam auf gar keinen von denen trifft, ist halt recht unwahrscheinlich. Auch gegen Rune, Sinner, Zverev würde ich ihn nicht direkt klar vorne sehen. Und ich habe ihn jetzt, wie gesagt, immer wenn ich in Paris bin, also Tsitsipas wird immer auf meinen Court angesetzt. Ich habe ihn wieder 3-mal gesehen. Und die Rückhand ist halt gegen andere Gegner jetzt nicht so ein großes Problem, aber Alcaraz kann die schon vorführen. Und zwar so sehr, dass dann sogar die Vorhand von Tsitsipas zu wackeln beginnt. Kompliment, dass er im dritten Satz weitergekämpft hat, sich in Tiebreak gerettet hat, aber das war schon ein Klassenunterschied. Kim Kleisters hat der BBC gesagt, dass es manchmal vielleicht auch einfach so ist, dass das Limit deiner DNA im Vergleich zum Limit dessen deines Gegners steht. Mhm. Und ja, ich kann da schon folgen. Es ist einfach, kann Tsitsipas Alcaraz besiegen, wenn dieser nicht völlig neben der Spur ist? Also, oder ist da einfach das Limit erreicht? Aber es gibt auch.
Ja, vor allen Dingen, sorry, wenn ich dich unterbreche, vor allen Dingen, oft ist es ja auch so, dass diese einhändige Rückhand so bewundert wird, ne? Und dass man immer sagt, oh, das sieht so schön aus und das ist so toll. Und wenn sie dann gegen schwächere Gegner die Linie runterkommt, dann sagen alle, oh, diese Rückhand und so. Mir geht das auch so. Ich gucke da auch unglaublich gerne zu. Aber wie sehr er da im Nachteil ist, dann zum Beispiel gegen Alcaraz, das ist schon heftig dann, ne? Also, das ist nämlich vorbei mit dieser Ästhetik, sage ich mal.
Ja, ganz genau. Aber es gibt auch gute Tsitsipas-Nachrichten offenbar. Paula Badosa saß ja im Tsitsipas-Match gegen Ofner, circa 15 Meter von mir entfernt und hat auch das Match sich angeschaut. Habe ich mir noch nichts dabei gedacht, aber jetzt gibt es auch ihre Spotify-Profile, haben jetzt gemeinsame Bilder. Gerüchteküche brodelt, vielleicht sind sie auch nur gut befreundet, aber also die Netflix-Staffel für 2024 verspricht auf alle Fälle spannend zu werden, weil, soweit ich weiß, wird Badosa wieder gefilmt. Naja, kurz noch zu Sinner, ist vielleicht harsch, also ich glaube schon noch, dass der irgendwann Grand Slam-Titel holt, der ist eigentlich zu gut dafür, aber ich sehe jetzt auch keine spielerisch so Schwächen für die größte Bühne, wie jetzt zum Beispiel die Rückhand von Tsitsipas. Und er ist ja auch hier deutlich jünger, Sinner. Aber ich hatte eben das Glück, diese 5,5 Stunden, na gut, Glück bei 30 Grad in der prallen Sonne auch nicht immer, aber trotzdem, ich habe das Match sehen können und war ja auch großartig. Und ich hatte schon den Eindruck, dass Altmaier am Ende auch ein bisschen frischer in den Beinen war, vielleicht auch im Kopf. Messina hat sich schon bei Ende Satz 4 so ein bisschen bei mir das Gefühl eingeschlichen, dass er froh ist, wenn er jetzt die Matchbälle gleich nutzen kann. Klar, das war dann auch einfach Pech mit der Netzkante, muss man auch sagen. Vielleicht, wer weiß, vielleicht wäre er sonst jetzt noch im Turnier. Dennoch fällt schon auf, Sinners letzte 4 Grand Slams haben alle mit einer 5-Satz-Niederlage von ihm geendet. 2-mal davon hatte er sogar Matchbälle. Er verliert wirklich ständig solche engen Matches bei Grand Slams. Und das Schlimmste ist, er sieht dieses Problem gar nicht selbst so. Und ich meine, vielleicht schiebt das auch noch öffentlich weg, das hoffe ich, weil das ist schon ein Problem von ihm. Genauso wie seine Bilanz gegen die absoluten Topspieler. Und ich glaube, seine Wahnsinnspartien gegen Alcaraz, die unbestritten sind, weil ihm das Matchup liegt, die täuschen ein bisschen gerade drüber hinweg, wo er noch Probleme hat und wieso er an sich eine Gewichtsklasse unter dem Spanier boxt, auch wenn man das in direkten Duellen nicht so sieht. Aber ja, wenn wir jetzt die Big Three-Analogie vollenden, ich sehe ihn da vielleicht am ehesten bei Federer, also nicht dieses Tennis-Genie jetzt, das wäre nicht fair, aber auch Federer hat, das haben wir ja in unseren Spezialfolgen Ende vergangenes Jahres auch aufgezeigt, anfangs eben länger gebraucht, vielleicht ist Sinner da auch ein bisschen eher ein Spätzünder. Mal sehen, lass uns zu den Damen wechseln, denn die spielen ja im Halbfinale schon in wenigen Stunden. Daher wollen wir jetzt nicht zu sehr aufs Matchup eingehen, da ich viele von euch vielleicht das Ergebnis schon kennen, wenn ihr das hört. Aber wie siehst du generell so die Form von Muchova und Sabalenka?
Muchova und Sabalenka. Ja, bei Muchova muss ich an deinen Instagram-Post denken. Was hast du noch geschrieben? Kann ich bitte immer Muchova-Matches, glaube ich, sehen? Oder irgendwie so hast du es formuliert.
Ja, täglich.
Täglich sogar, ja, okay. Ja, ich habe auch ein Match von ihr kommentiert gegen die Avanesyan und Muchova. Ich finde, da möchte ich natürlich auch nochmal erwähnen, dass ich sie hier hingetippt habe. Ne? Das lasse ich mir natürlich jetzt nicht nehmen.
Ich hätte es erwähnt, aber du nimmst es mir schon vorweg.
Ja, genau. Die hat es wirklich geschafft, steht im Halbfinale und hat nochmal, so finde ich, unterstrichen und deswegen, also ich verstehe deinen Poster natürlich auch, die Spielart an sich, also die bringt ja so viel mit und sie ist in Madrid übrigens, ich habe mir nochmal das ein oder andere Interview auch in der Vorbereitung durchgelesen, da ist sie interviewt worden und dann sollte sie mal so einen Spieler nennen, den sie irgendwie auch, ja, total mag oder zu dem sie aufguckt und natürlich hat sie Roger Federer genannt und ich finde so in manchen Studien, wenn sie so sich zur Vorhand stellt und die so durchschwingt, da sind schon gewisse Parallelen und dann mischt sie das Spiel so gut und kommt immer mal wieder auch nach vorne, spielt sogar Surf und Volley und dann streut sie den Slice wieder ein. Also es ist sehr, sehr variabel, finde ich. Das ist ja eigentlich vielleicht sogar auf anderen Belegen dann noch wertvoller, Sand zum Beispiel. Sand sage ich schon, Rasen zum Beispiel. Da muss man mal schauen, aber super gutes Turnier von ihr. Warte, ich muss mir kurz nochmal das Draw hier hinlegen. Also Pavlyuchenko war geschlagen, Viertelfinale, davor das Avanesyan, genau, davor Begu. Und ja, genau, also die größte Überraschung ist ja ganz am Anfang schon gewesen gegen Zachary, dass sie das gepackt hat, dass sie es wieder gepackt hat. Hatte sie ja im Vorjahr schon mal geschafft. Und ja, auch jetzt so gegen Sabalenka, die kann natürlich überrollt werden, aber es kann auch sehr gut sein, dass da vielleicht so am Anfang so ein bisschen was geht. Also es würde mich jetzt auch nicht total überraschen. Sabalenka hat natürlich die wahnsinnige Power, musste jetzt gegen Svitolina spielen, musste jetzt gegen Kasatkina spielen. Das ist natürlich so auch aufgrund der politischen Geschichte jetzt auch alles nicht so einfach gewesen für sie. Aber trotzdem, Sabalenka, ich finde immer, man muss ein bisschen darüber nachdenken, wie sieht es bei ihr aus mit dem Plan B, weil ich habe sie in früheren Runden kommentiert, als jetzt dann auch vielleicht die Favoritenlage sehr, sehr klar war. Und da habe ich immer so gedacht, Mensch, die geht immer rauf auf die Returns und selbst wenn es mal nicht läuft und warum spielt sie nicht mal einen rein? Aber das ist nicht Sabalenka, das ist nicht ihr Spiel und sie zieht das durch. Das ist vielleicht auch eine Qualität, aber ich denke dann trotzdem manchmal, was setzt sich denn am Ende auch mal durch? Und irgendwie ist auch wichtig, dass man das Spiel mal anpassen kann. Und das sehe ich bei ihr nicht ganz so. Allerdings, wenn die Bälle kommen, dann muss sie sich darüber auch keine Gedanken machen. Also es ist ja immer so, kann man von beiden Seiten eigentlich betrachten.
Ja, also ich fange mit Muchova auch an. Ich weiß gar nicht, ob der Sieg gegen Zachary so eine große Überraschung war. Wir hatten ihn ja auch beide ein bisschen vorhergesagt und da waren wir sicher nicht die Einzigen. Ich hatte halt ein bisschen Sorge um die Gesundheit bei Mukova, wie immer. Da bin ich, aber ich kann ehrlich sagen, ich bin so froh, mich da getäuscht zu haben. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil all die vielen Verletzungen, öfter mal ihr Bauchmuskel, ja, aber vergangenes Jahr in Paris habe ich auch gesehen, wie sie sich halt am Knöchel schwer verletzt hat. Die hatten sie halt einfach ausgebremst und jetzt können alle gesetzten Spielerinnen mal atmen. Mukova ist endlich unter den Top 20 wieder und sie können sie nicht in Runde 1 kriegen. Da werden sich alle freuen. Für mich ist die mindestens eine Top-10-Spielerin, vielleicht sogar Top 5, wenn sie mal länger am Stück spielen kann. Nicola Goya, deine Expertin-Kollegin, hat ja über Iga Świątek bei uns mal gesagt, dass deren größte Stärke vielleicht sogar ist, dass sie keine richtige Schwäche hat. Jetzt will ich nicht Mukova mit Świątek vergleichen, aber weil ihr Spiel schon anders ist, aber so eine große Schwäche hat Mukova für mich auch nicht. Also kann ich nicht ausmachen. Ihre einzige Schwäche ist vielleicht, dass sie manchmal zu viele Optionen hat und dann nicht immer weiß oder die richtige Entscheidung trifft. Aber genau, ich habe sie in Paris mehrmals gesehen, weil ich für sie auch mal auf einen kleineren Court gewechselt bin, wenn mich das Match, das ich gerade im Stadion hätte sehen können, nicht vom Hocker gerissen hat. Und ja, das Spiel ist einfach schön anzusehen. All die Variationen, du hast auch Surf and Volley angesprochen, großartige Stops. Im Halbfinale gibt es halt nur ein Problem. Kommt sie von Sabalenka die Zeit, all das zu zeigen? Weil die ist natürlich in der Lage, vielleicht bis auf Rybakina, aber sonst alles zu überpowern und wegzudrücken. Und wenn Sabalenka guten Ausschlagstag hat, dann kommst du kaum in diese Games rein und die kann dann so viel Druck erzeugen. Aber klar, wenn die Quote da etwas sinkt und Mukova in viele Ballwechsel gut drin ist, hat sie definitiv die Möglichkeiten, Sabalenka vor große Probleme zu stellen. Also im Vergleich zum Mukova-Spiel ist das von Sabalenka eindimensional. Aber dank ihrer Power hat Sabalenka wohl erstmal in ihrer Hand. Ein Jahr zuvor, wenn wir da zurückschauen, da war Sabalenka noch relativ leicht aus der Fassung auch zu bringen. Da hätte ich wohl auf Mukova gesetzt. Dieses Jahr steckt die halt echt Rückschläge gut weg, muss man sagen. Das hat man auch gegen Stevens gesehen, als sie fast dieses 5-0 noch verspielt hatte und dann im Tiebreak trotzdem wieder zu sich gefunden hat. Also sie hat jetzt in dem Jahr schon mehr Matches gewonnen, Sabalenka, als in der gesamten letzten Saison. Die Belarusin sorgt aber gerade auch bei Handshakes und ein bisschen abseits des Platzes für Schlagzeilen. Gegen Elena Svitolina, die ja aus der Ukraine kommt, hat sie sich so aufs Netz aufgestützt und da auf einen Handshake gewartet, der wie von allen erwartet, aber natürlich nicht kommen würde. Danach wurde Svitolina dafür ausgebuht. Dazu hat Sabalenka zwischendurch keine Pressekonferenzen mehr gegeben, sondern nur noch mit einer WTA-Reporterin gesprochen. Vorausgegangen waren Fragen zum Ukraine-Krieg und wie sie zum belarussischen Machthaber Lukaschenko steht. Teils wohl auch sehr emotional vorgetragen von einer ukrainischen Journalistin. Wie bewertest du die Sache und wie sie damit umgeht?
Also ich habe da länger drüber nachgedacht und übrigens auch gestern noch länger mit meiner Freundin darüber gesprochen. Ich sehe das eigentlich von zwei Seiten. Also Svitolina hat ihre Position klar gemacht und dann braucht Sabalenka sich da eigentlich nicht vorne hinstellen und dann so am Netz so warten, weil dann lässt sie ja so ein bisschen auflaufen. Also da sieht dann Svitolina natürlich irgendwie wie die Böse aus, in Anführungsstrichen, die dann nicht mal rüberschaut, die einfach zum Schiedsrichter geht und so, ne? Das muss sie nicht machen. Trotzdem, und das finde ich irgendwie auch wichtig, ich würde mich einfach freuen, wenn es da irgendwie eine Reaktion gibt und wenn es nur ein Blick ist am Ende. Ich finde, man hat das ganz gut gesehen bei Daria Kasatkina. Die hat dann den Daumen gezeigt, bevor sie dem Schiedsrichter die Hand gegeben hat. Also einmal einfach nur so kurz Daumen hoch, so nach dem Motto hier, verdient gewonnen oder irgendwie so. Und dann ist sie halt gegangen. Okay, dass sie dann noch ausgebuht worden ist, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Das hat was mit dem Publikum zu tun und war total daneben. Aber trotzdem, ich finde das irgendwie immer schade, dass man das so gar nicht trennen kann. Also es gibt immer nur so ganz oder gar nicht, finde ich. Und irgendwie haben die ja trotzdem noch ein Tennismatch gespielt. Und wenn man ein Tennismatch gespielt hat gegen einen Gegner oder eine Gegnerin und das ist vorbei und es gibt einen Sieger und es gibt einen Verlierer und dann kann man zumindest mal irgendwie, weiß ich nicht, sich einmal anschauen oder irgendwas, was dann auch ein Abschluss für das Match ist. Okay, du hast gewonnen oder du und so, und das kann meinetwegen auch ein Blick sein, aber trotzdem muss natürlich dann Sabalenka sich da nicht so hinstellen und dann so ganz provokativ schon fast so nach dem Motto, ja, wollen wir mal sehen, ob sie mir diesmal die Hand gibt. Das muss wahrscheinlich auch nicht sein. Aber kannst du verstehen, was ich meine?
Ja, kann ich schon. Aber wenn ich nett zu Sabalenka bin, sage ich, es war naiv und unglücklich von ihr, was sie da im Netz machte. Das ist die nette Version, weil ich fand schon aufreizend, wie du sagtest, wie sie da im Netz verharrte, obwohl jeder wusste, vielleicht außer dem französischen Publikum, aber sonst jeder, dass es nicht zu einem Handshake kommen würde. Svitolina hat ja auf der PK dann auch gesagt, dass sie nicht weiß, wie sie es vorhat, noch deutlicher hätte klar machen sollen, dass es kein Handshake geben wird. Du hast Daria Kasatkina angesprochen in der Runde zuvor. Es war eindeutig nicht persönlich gemeint. Svitolina will einfach auf die Situation in ihrem Heimatland aufmerksam machen. Sie hatte auch da bereits vor dem Match gesagt, dass sie weiß, wie klar sich Kasatkina gegen den Krieg positioniert hat und ihr sehr dankbar dafür ist. Und wie du gesagt hast, Kasatkina hat Svitolina, finde ich, sogar beschützt, indem sie sich von sich aus dem Handshake schon aus dem Weg gegangen war und sie sich gegenseitig den Daumen nach oben gereckt haben. Das war auch, finde ich, nicht nur ein gutes Match von Kasatkina, das war auch, ich verstehe dich, dass du da jetzt keinen Handshake machst, alles gut. Das war überragend gelöst, fand ich. Genau, die Puhrufe, da kommen wir gleich noch später dazu. Aber was bei Sabalenka hinzukam, war eben dieses leichte Lächeln noch in die Box, als die Buhrufe für Svitolina begannen. Ob gewollt oder nicht, sie hatte diese Buhrufe provoziert. Ich will ihr da nichts unterstellen, aber schön sah es nicht aus. Sie selbst hat dann erklärt, ja, das war eben ihr Instinkt, dass sie immer wieder ans Netz geht, dass sie immer ans Netz geht nach dem Match. Naja, ich habe mir extra die Szene aus dem Kostyuk-Match in Runde 1 nochmal angeschaut. Da hatten wir die gleiche Situation. Da ist sie sehr zögerlich ans Netz gelaufen, hat zu Kostyuk geguckt, erst sah, dass diese am Netz vorbeilaufen würde und ist dann dem Beispiel gefolgt. Also ich weiß nicht, wo der Instinkt da war. Und dann noch kurz zu den BKs, ich saß selbst nicht drin, aber alles, was ich sah und hörte, kann ich schon verstehen, dass diese Konfrontation für Sabalenka nicht toll war. Man muss jetzt auch nicht um sie weinen und einige ihrer recht unklaren Antworten haben sich ja auch zu diesem Nachbohren dann immer wieder geführt. Aber es ist auch leicht, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, sie sollte viel klarer Bestellung beziehen. Klar, wir kriegen ja die möglichen Konsequenzen für uns oder unsere Familie nicht ab, sondern sie. Dennoch fand ich die Lösung mit der Einzel-PK nicht ideal. Es ist immer ein Moderator dabei, der auch hier eingegriffen hatte. Also da hätte man sich schon irgendwas einfallen lassen können. Also eine Fragerunde mit einer handverlesener WTA-Kollegin, finde ich, ist eher ein gefährlicher Präzedenzfall und auch sinnlos. Also aus dem Transkript hätte ich einen Papierflieger gebastelt. Weil, ja, und es hat sich ja zum Glück wieder geändert. Nach ihrem letzten Match hat Sabalenka eine PK gegeben. Da fand ich ihre Aussagen auch besser. Nicht auf Kasatkina Niveau, aber sie hat zumindest gesagt, dass sie den Krieg nicht unterstützt und damit gerade auch nicht Lukaschenko. Viel weiter gehen ist, glaube ich, auch schwierig. Lass uns aber jetzt zurück zum Sportlichen noch kommen. Zweites Halbfinale, Świątek, wieder in ihrer Überform für dich. Und was sagst du auch zum unglaublichen Lauf von Beatrice Haddad-Meier?
Świątek super fokussiert. Auch sie habe ich am Anfang einmal kommentiert. Ich finde es nicht überraschend, wenn man ganz am Anfang so in der ersten Runde vielleicht so ein bisschen nach seiner Form sucht. Das hat sie dann auch selbst gesagt. Also am Anfang war der Wind ja noch ein sehr viel größeres Thema als jetzt vielleicht am Ende. Es hat sich ein bisschen gebessert, aber so die ersten Runden waren ja schon wirklich krass vom Wind. Und da hat sie danach auch gesagt, dass sie das Gefühl hatte, da noch mehr gegen die Bedingungen gespielt zu haben und sich darauf die ganze Zeit einstellen zu müssen. Und jetzt nach hinten raus kann sie ein bisschen mehr ja an ihrem eigentlichen Spiel feilen und sich darauf konzentrieren. Und was ich auch ganz interessant fand, war, dass sie gesagt hat, dass der Druck, je weiter sie reinkommt ins Turnier, natürlich auch weniger wird. Also so ab Viertelfinale und so, dann ist der Druck deutlich, deutlich geringer. Das zeigt auch nochmal, die haben natürlich auch alle irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen Schiss davor, dass so wirklich in so einer ersten, zweiten Runde mal was schief geht. Und wenn sie dann weiter drin sind im Turnier, dann ist erstmal soweit alles okay und sie haben vielleicht ihre Setzung erfüllt oder wie auch immer, okay, Setzung erfüllt bei Świątek ist schwierig an eins, dann muss ich schon gewinnen, aber du weißt, wie ich es meine. Und ich habe einfach bei ihr gesehen, gerade auch vor dem Aufschlag immer, ich habe das Gefühl, sie lässt sich sehr viel Zeit, sie ist sehr konzentriert, sie ist sehr perfektionistisch, das wissen wir ja auch von ihr und hat das dann aber eigentlich auch immer ganz gut gelöst, gerade auch gegen Goff, das war ja ein besseres Match als das Finale im Vorjahr, da hat Goff ja ziemlich wenig Chancen gehabt. Aber das war einfach sehr, sehr gut auch wieder von Świątek. Davor hat sie ein bisschen profitiert von der Aufgabe von Zurenko, aber die hätte sie sonst auch gepackt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und noch ein Wort zu Beatrice Haddad-Meier, das ist schon wirklich krass gewesen. Also ich vielleicht dann nochmal so einen kleinen Insight. Ich habe da Sebastian Sachs, mit dem ich ja öfter zusammen kommentiert habe, der hat ja bis vor kurzem mit Emma Raducanu zusammengearbeitet, dem habe ich noch eine Sprachnachricht geschickt. Ich sage hier, Haddad-Meier werde ich kommentieren. gegen Suribis Tormo war das, kannst du mir da auch nochmal so ein, zwei Dinge vielleicht irgendwie rüberwerfen, die du so ja, vor Augen hast. Und dann hat er gesagt, also das ist wirklich eine richtige Maschine. Also die hat unglaubliche Fitness, ist nach dieser Doping-Geschichte, die da gewesen ist, die war ja Doping gesperrt, ist sie danach eigentlich stärker wieder gekommen, als sie damals gespielt hat. Hat also eine unglaubliche Physis und er hat auch noch gesagt, und das hat sich dann auch bewahrheitet, die geht sehr, sehr viel in Austausch mit ihrer Box. Lässt sich immer wieder auch teilweise, glaube ich, sogar sagen, wie sie aufschlagen soll. Wenn die Box auf der gleichen Seite ist, dann gibt es da super viel Austausch zwischen ihr und ihrer Box. Und ja, hat halt schon mehrere wirklich ganz knifflige Situationen hier überlebt, hat immer an sich geglaubt. Auch gegen die Suribis Tormo war das ja schon so, dass es zwischenzeitlich überhaupt nicht gut aussah. Und das war nur eine von drei Situationen. Und jetzt steht die hier plötzlich im Halbfinale. Ja. Aber da glaube ich jetzt nicht unbedingt daran, dass da was geht gegen Świątek. Also wenn ich schon mal die Tipps raushauen soll, dann sage ich, dass Świątek das Spiel gewinnt und dass Sabalenka gewinnt und am Ende wird Świątek das Turnier gewinnen.
Ja, also ich gehe da schnell drauf ein, was du gesagt hast mit der Kommunikation mit den Trainern. Ich habe ja das Match gegen Sarah Sorribes Tormo auch auf dem sozusagen Longlen live sehen können. Diese ständige Kommunikation ist mir auch aufgefallen. Auch genau die Lage da schon mit Satz und Doppelbreak im zweiten Satz zurück, hatte zu dem Zeitpunkt 23 leichte Vorhandfehler, ihre Gegnerin keinen einzigen. Aber sie hat dann auch vielleicht auch auf Anweisung ein bisschen mehr Spin agiert und ein bisschen Speed vor allem rausgenommen, was ihr zu mehr Sicherheit verholfen hatte. Ich meine, auch gegen Onchabeur stand sie im zweiten Satz vor der Niederlage, war für mich lange die etwas schwächere, aber die blieb halt dran und hat sich nicht abschütteln lassen. Und ja, sie ist halt so, Maschine, finde ich, trifft es ganz gut. Sie beißt sich auch fest in so einem Spiel. Sie ist nun die erste Spielerin in der Open Era, die das Halbfinale erreicht hat, nachdem sie in der dritten Runde Achtelfinale und Viertelfinale den ersten Satz verloren hat. Und das alles, obwohl sie ja zuvor noch nie über die zweite Runde bei einem Grand Slam hinausgekommen war. Also das war ja immer ihr Problem. Abseits von Grand Slams ging es aber dort nie. Dennoch sehe ich es wie du, es wäre für mich ein kleines Wunder, wenn ihr Lauf nicht im Halbfinale endet. Das engste Match für Świątek war jetzt gegen Goff, da hat sie 6 Spiele in dem ganzen Match abgegeben. Hatte im ersten Satz auch ein paar Probleme mit den hohen Vorhandbällen von Goff. Da kamen schon ein paar leichte Fehler. Trotzdem wirkt sie so dominant und man wartet eigentlich nur immer, bis sie so ein Match dann richtig im Griff hat und dann gibt es kein Zurück mehr. Also es gibt vielleicht eine Spielerin, die ihr Probleme bereiten kann. Das ist Sabalenka, weil da könnte sich Świątek wieder gehetzt fühlen und auch das Gefühl kriegen, hey, ich habe nicht alles in meiner eigenen Hand, nicht alles in der Kontrolle. Das kann ja auch vom Kopf Probleme bereiten, haben wir in dem Jahr schon gesehen. Mein Finaltipp lautet daher auch Świątek gegen Sabalenka, auch wenn mich ein Duell Mukova mit Świątek auch sehr interessieren würde. Aber ja, in dem ersten Finale werden dann wohl wieder Nerven im Spiel. Also es gibt dann wohl mit Sabalenka schon das aufregende Endspiel. Ich tippe aber dann auch wie du, dass Świątek sich in dem Finale gegen Sabalenka durchsetzt. Wenn wir noch kurz sonst auf die Damen blicken, wer fiel dir noch auf? Wer hat dich überrascht oder enttäuscht?
Ja, also ich habe ein paar von den jungen Talenten gesehen auf Suzanne Longlen und kommentiert, zum Beispiel Mira Andreeva gegen Coco Gauff. Das war ein richtig starkes Spiel und ich finde, da konnte man auch so richtig spüren, dass die Leute da hingekommen sind, um zu gucken, na, mal sehen, wie oft werden wir das denn in der Zukunft noch sehen. 16-Jährige gegen 19-Jährige, das war schon sehr, sehr gut. Und Andreeva, auch wenn sie es nach hinten raus dann klar verliert mit den letzten beiden Sätzen, aber so den ersten Satz sich zu holen im Tiebreak, sie war ja wirklich schnell und richtig gut reingestartet, dann dreht sich das so ein bisschen, dann muss sie in den Tiebreak und gewinnt das. Okay, dann hat ihr, glaube ich, so ein bisschen die Erfahrung gefehlt, wie man das dann weiterspielt, weil dann ist sie ein bisschen untergegangen gegen Goff, was man aber dann Goff auch hoch anrechnen muss, dass sie das, ja, also, dass sie dann quasi einfach ganz ruhig geblieben ist, obwohl sie ja auch erst 19 Jahre alt ist und das dann so solide runterspielt, 6-1, 6-1 die beiden Sätze, das war schon sehr gut. Auch das Spiel von Goff gegen Świątek war stark verbessert, hatte ich ja schon gesagt. Noskova habe ich nochmal gesehen gegen Rybakina. Okay, Rybakina schlägt halt einfach sehr, sehr gut auf, aber auch Linda Noskova mal da so zu sehen in den offenen Rallyes, wie gut sie da mitgehen kann und dass sie da teilweise mithalten kann und auch gar nicht so ehrfürchtig und so, das hat mir auch gut gefallen. Sorgen macht mir tatsächlich ein ganz bisschen Onchabeur, weil bei Onchabeur habe ich immer das Gefühl, dass sie diesen totalen Flow braucht. Weißt du, was ich meine? Dass sie so total, dann schwebt sie manchmal auf so einer Welle und alles passt. Und wenn sie da, also wenn das mal nicht so ist, dann dann wird sie auch irgendwie so sehr unsicher und sehr hektisch und spielt dann vielleicht manchmal zu viel den Stop und weiß auch nicht so richtig und hat wahrscheinlich so viel. Also ich finde sie im Kopf dann manchmal nicht so ganz klar. Und da muss man mal sehen, wie das weitergeht. Also sie hat ja letztes Jahr 2 Grand Slam Finals gespielt und so, dann ist alles super und wir wissen alle, was für einen Touch und Talent die hat. Aber sie ist zu sehr abhängig, finde ich, von dem Flow.
Ja, also erstmal danke, dass du meine Noskova würdigst, das freut mich.
Ja.
Aber ja, also ich komme auch gleich zu Ons Jabeur kurz noch. Es gibt so ein paar Top-10-Spielerinnen. Also Garcias Formkurve ist schon seit längerem bedenklich. Auch von Begula hatte ich mir mehr erhofft. Gut, die hatte ja auch eine Lebensmittelvergiftung kurz bevor. Trotzdem ist sie und Sakkari auch so eine Spielerin irgendwie. Man traut ihnen im Grand-Slam-Sieg nicht wirklich zu, muss ich ehrlicherweise sagen. Also sie entfernen sich eher von den Top 3 mehr, als dass sie sich nähern. Und bei Jabeur, ich sehe völlig, was du meinst. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt enttäuscht, weil ich ihr in dem Jahr, ich hatte ihr eh keine Chance gegeben, auch im Duell gegen Świątek. Ich meine, klar, durch den Rückzug von Rybakina ist ein bisschen eine Tür für sie aufgegangen fürs Halbfinale. Aber ich glaube, dass sie in Wimbledon größere Chancen hat. Wenn sie aber da, das auch wieder, ich habe das schon auch so gesehen, wie du auch, wenn ich sie live angeguckt habe, sie verliert da plötzlich ein bisschen den Faden, ja, verzweifelt da ein bisschen, deswegen, ich bin gespannt bei ihr in Wimbledon. Dann Kasatkina kurz erwähnt, das Achtelfinale weiß nicht unbedingt positiv oder negativ, aber überraschend, aber ich habe sie dreimal gesehen, deswegen ihr Spiel kann auch sehr attraktiv sein, also das Ganze wurde natürlich von dem Wahnsinns-Twina gegen Wondrushova gekrönt. Es gibt halt ein Problem, der sie wahrscheinlich immer von größeren Erfolgen abhalten wird, das ist ihr Aufschlag. Mhm. Ich habe gegen Svitolina ständig auf die Anzeige geguckt und der erste war zwischen 110 und 130 km/h oft, der zweite zwischen 80 und 90 und einmal, du hast es auch gesehen gehabt, wurde nicht mal die Anzeige ausgelöst, weil die wohl dachte irgendwie, das wäre ein etwas schnellerer Schmetterling gewesen. Also Andreeva hast du auch angesprochen, die hatte ich auch notiert, das hatte ich auch ja, live im Stadion gesehen. Genau, Wunderkind gegen Ex-Wunderkind. Andreeva bringt echt viel mit. Aktuell auch besser als von Goff, finde ich. Also vom Potenzial her, aber halt noch sehr unkonstant. Sehr, sehr, ja, sie hat da mehr Winnerpotenzial. Aber man hat dann auch gemerkt, das Alter und dass sie, also Goff war mit 16 reifer. Und sie wirkte schon teils sehr trotzig, bockig, vielleicht auch, wenn es nicht so lief, hat sie also vor Wut weggeschlagen, der Tennisball in Richtung Zuschauer. Da hatte sie Glück, dass sie nicht disqualifiziert worden ist, muss man sagen. Und ganz kurz noch, so eine Mischung zwischen positiv und negativer Überraschung ist Andreescu, weil ihr Duell mit Andrasarenka Runde 1 war vielleicht eines der besten Matches des Turniers, vor allem, wie sie das noch gedreht hat. Gegen Navarro habe ich mir dann auch auf Court 14 extra angeschaut, wo eine Mega-Stimmung war. Also sie nimmt die Zuschauer mit ihren Emotionen. Das ist wirklich, das ist immer cool zu sehen. Es gab Laola-Wellen, wirklich in dem kleinen, relativ kleinen Stadion da, wirklich, wenn man es überhaupt als Stadion bezeichnen will. Ihr Vater hat da sogar diese Laola-Wellen gefilmt. Das war wirklich schön zu sehen. Und dann ist dieser, du hast diesen rätselhaften Auftritt gegen Zurenko wieder. Und das ist gerade immer so bei ihr so auf ein, zwei gute Leistungen folgt halt so ein Einbruch. Das ist echt seltsam. Dennoch kann sie Roland Garros als Grand-Slam-Siegerin verlassen, weil sie ja gleich im Mixed-Finale steht mit ihrem neuseeländischen Partner Michael Venus. Und die beiden treffen eben auf Miyu Kato aus Japan, die eben im Doppelwettbewerb ja disqualifiziert wurde, da gab es ja Aufsehen, ein bisschen überzogen von meiner Meinung nach. Und Kato spielt eben auch mit jemandem, den wir gut kennen, Tim Pütz. Wir versuchen das jetzt auch schnell zu Ende bringen, weil wir wollen dieses Finale unbedingt sehen, das wird sicher interessant. Deutsche Bilanz werden wir dann auch erst nächste Woche ziehen. Eins müssen wir aber auf jeden Fall noch besprechen, das französische Publikum, was in dem Jahr wieder für viel Aufmerksamkeit sorgt. Wie erlebst du es denn? Kannst du die Reaktion verstehen?
Ja, es ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als sonst, oder? Ich meine, ich bin ja letztes Jahr auch selbst da gewesen und es ist ja bekannt, dass da so eine ganz spezielle Stimmung herrscht, aber dieses Jahr natürlich auch angestachelt von den politischen Situationen drumherum und wir haben ein paar Matches gesehen, dann Russland bzw. Belarus gegen Ukraine und das trägt natürlich dann auch seinen Teil dazu bei, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute das im Fernsehen irgendwie sehen, dass da so eine Stimmung ist und dann kommen sie dahin und wollen das vielleicht auch mal so mitmachen und miterleben, weil es sind ja nicht immer genau die gleichen Personen, die da drin sitzen, logischerweise. Also irgendwie entsteht da gerade so ein Trend. Und wenn das so sehr positiv ist und sie da ihre ganzen Rufe reinmachen und dieses typische mit Olé hinterher und so, das, was man schon seit vielen Jahren kennt, dann finde ich das völlig okay. Aber manche Pfiffe sind wirklich sehr, sehr unangebracht und zu merkwürdigen Situationen. Also was Taylor Fritz da erlebt hat, fand ich schon überhaupt nicht gut. Ich erinnere mich an das Interview, was dann abgebrochen werden musste. Das hat er irgendwie nicht so richtig verdient. Der musste sich wahnsinnig viel anhören. Dann die Szene mit Kasatkina dagegen überhaupt nicht. Also dass sie da den Daumen zeigt und sich eigentlich super verhält und sich vorher ja auch positioniert hat über YouTube und sowas alles, haben wir alles schon gehört, und dann da so vom Platz gehen muss, das hat ihr, glaube ich, richtig zugesetzt. Djokovic, an dem prallen auch wieder unglaublich viele Pfiffe zum Glück ab, weil der nimmt sich das dann, glaube ich, nicht immer so krass zu Herzen.
Den motiviert das.
Ja, genau, den motiviert das. Ja, ich weiß auch nicht, es ist eine Spur zu viel. Viele Sachen finde ich gut, wenn da richtig Stimmung ist, und viele Sachen finde ich aber auch nicht so gut.
Ja, also ich war auch nicht zum ersten Mal da und ich empfand es in dem Jahr besonders krass. Es gab Matches, da habe ich mich echt geschämt, in dem Publikum zu sitzen, habe überlegt, ob ich jetzt auf einen kleinen Rekord wechsle. Also klar, kennt man ihren Patriotismus bis zum gewissen Grad, okay, Stimmung toll, aber du hast das Match erwähnt, Fritz gegen Rinderknecht, da war es schon oft drüber. Also da saßen auch Leute in meiner Nähe, wo ich wirklich in ihrem Gesicht lesen konnte, wie sie es richtig, nix hat sie glücklicher gemacht, als jetzt den Mann da auszubuhen, auch während des Matches schon, nicht nur wegen der Geste danach, oder eben zu jubeln, wenn der jetzt einen Aufschlag verschlägt. Wirklich, der eine Typ, der war vielleicht so 2 Meter weg von mir, der hat richtig gestrahlt und schien super happy mit sich, wenn er jetzt Fritz gerade 20 Sekunden ausbuhen konnte. Das oder wenn er mal, oder die Schiedsrichterin, wenn sie mal einen Ballabdruck kontrolliert hat. Einfach, das hat die glücklich gemacht, zu pfeifen. Selbst wenn man den Ballabdruck bis oben gesehen hat. Es wirkte wirklich so, manche wurden ausgebuht, weil sie falsch geatmet haben. Also man konnte sich sonst ja irgendwie noch grob oft erschließen, was die Zuschauer gestört hat. Aber diesmal war es Teil wirklich, musste ich raten. Es hat ihnen einfach Spaß gemacht, offenbar. Ich habe die Fritz-Reaktion mit den Fingern auf dem Mund auf jeden Fall sehr gut verstanden. Ich hätte ihnen, wie gesagt, andere Finger gezeigt, was langfristig auch nicht schlau gewesen wäre. Aber ja, das Schlimmste war dann wohl das Match zwischen Svitolina und Kasatkina. Also ich habe wirklich, also als die Kasatkina ausgebuht haben, habe ich überlegt, ob ich der gleichzeitig applaudieren und den anderen den Vogel zeigen könnte. Also wie gesagt, sie hatte wirklich nur Verständnis für Svitolina gezeigt und wurde dafür ausgebuht. Und wie wenig das alles Sinn macht, haben sie ja dann unterstrichen mit den Buchrufen für Svitolina, die sie zuvor noch adoptiert hatten, weil sie ja einen französischen Ehemann hat. Als ob jetzt der Handshake das Wichtigste auf der Welt ist, als ob der alles über gegenseitigen Respekt aussagt. Wir haben auf der WTA-Tour wirklich schon so viele falsche Handshakes gesehen, wo sich die Spielerin nicht mal angesehen haben. Auch Nori und Djokovic haben sich in Rom die Hand gegeben und danach auf den PKs übereinander geschimpft. Also ob es jetzt verständlich war oder nicht, spielt gar keine Rolle, aber das ist besser dann. Also das, was Svitolina und Kasatkina getan hat, war größter Respekt voreinander. Dazu braucht es wirklich keinen so falschen Händedruck da. Also ich weiß nicht, worum es, ja, keine Ahnung. Also meine Erfahrungen waren diesmal echt so, dass es einfach glücklich gemacht hat, wenn sie jemanden auspfeifen konnten. Und eine letzte Sache noch abschließend. Rafael Nadal hat sich ja am Tag vor seinem 37. Geburtstag in Barcelona einer Hüftarthroskopie unterzogen und wird voraussichtlich weitere 5 Monate ausfallen. Wie siehst du das? Hat das irgendwas in deinem Gefühl geändert, was Nadals Comeback betrifft?
Ja, ich finde das sogar gut, weil jetzt hat man so ein bisschen mehr Klarheit. Das hilft ja auch nichts, wenn du die ganze Zeit irgendwie so, man kommt dann so schnell ins Hoffen rein und denkt so, naja, und dann mal sehen, wie fühlt sich's an, und jetzt, dann hat er vielleicht ein bisschen mehr Klarheit und weiß, was los ist. Da ist ja, glaube ich, sogar gleich noch eine andere Sache mitgemacht worden am Labrum, irgendwie habe ich gelesen.
Ja.
Und von daher hat man jetzt einfach mal eine Äußerung, oder man weiß jetzt, okay, 5 Monate, dann mal sehen, wann das wieder so sein kann, und dann hofft man jetzt auch nicht, naja, mal gucken, was ist denn mit Wimbledon, okay, das war eh kein Thema, aber was ist denn mit den US Open oder irgendwie so, und jetzt können wir uns darauf mal erstmal konzentrieren, schieben das noch so ein bisschen weg und dann mal sehen, wie er dann zurückkommt. Also ich fand das erstmal ganz gut, das jetzt zu wissen.
Ja, also sehe ich wie du. Erstmal, klar, jetzt wird er wahrscheinlich nicht beim Davis Cup zurückkehren, was er so ein bisschen geliebäugelt hat am Ende des Jahres. Mal schauen, was das für die Australian Open nächstes Jahr bedeutet, ob er eine richtige Vorbereitung machen kann zuvor. Muss man abwarten, einfach wie sich das entwickelt. Das hat sein Arzt auch gesagt, der aber auch gesagt hat, wir haben gute Erfolgsaussichten, und dass da was behoben wird, ist an sich erstmal ein gutes Zeichen. Alles andere ist dann wirklich abzuwarten. Genau. Aber das war's für heute mit der Folge. Wir melden uns ja am Montag dann schon wieder. Dann wissen wir auch, wer die French Open gewonnen hat, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei iTunes oder Spotify. Ich sage ansonsten ein schönes Wochenende. Bis dann.
Bis dann, macht's gut. Viel Spaß mit den Finals.